Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise. Seine Romane wie Der Soldat, das Grammophon repariert und Vor dem Fest waren, Klammer auf, internationale Klammer zu, Bestseller, von Lesern und Kritikern gleichermaßen geliebt. Für beide gab es etliche Preise, unter anderem 2014 den Preis der Leipziger Buchmesse für Vor dem Fest. Sascha Stanišić, 1978 in Visegrad in Bosnien-Herzegowina geboren, zählt zu den wichtigsten jüngeren Autoren in Deutschland, ursprünglich eher süddeutsch sozialisiert. Mit 14 kam er mit seinen Eltern nach Heidelberg, lebt jetzt seit ein paar Jahren in Hamburg. Sascha, der Name ist wirklich eine Prüfung für jeden, der nicht mit dieser Sprache aufgewachsen ist. Sascha Stanišić, herzlich willkommen hier bei Klassik à la carte.
Hallo, guten Morgen.
Ist Hamburg, um da jetzt gleich anzuschließen, dann auch im Wesentlichen der Ort, wo die Erzählungen, die jetzt heute in einem Band erscheinen, entstanden sind? Oder sind das Texte, die im Laufe vieler Jahre in ganz vielen verschiedenen Orten geschrieben wurden?
Es ist eine Mischung aus Texten, die auf Reisen entstanden sind, zum größten Teil auch von Reisen handeln. Und eben der neueren, ich glaube vier von den neuen, die hier in Hamburg entstanden und geschrieben worden sind, die aber allesamt tatsächlich mit Hamburg nichts zu tun haben. Es ist ein indirekter Schreibort, der aber in die Texte so nur wirklich marginal eingeflossen ist.
Das Buch, ich habe es gerade schon gesagt, kommt heute raus. Es gab schon ein paar Lesungen jetzt im Vorfeld. Ist das trotzdem so ein Termin, auf den Sie dann als Autor auch so ganz aufgeregt hinfiebern?
Ja, ja, schon. Also es ist, ich denke, es gibt verschiedene Stufen der Aufregung im Entstehungsprozess oder im Ankommen eines Buches bei mir. Also einmal ist es der unmittelbare Moment, in dem ich das erste Mal das Gefühl habe, jetzt ist es fertig, jetzt habe ich zu Ende geschrieben. Allein deswegen, ohne den Prozess jetzt zu sehr zu überhöhen, weil es immer eine lange Zeit an Arbeit bedeutet. Also das waren in dem Fall etwa 2 Jahre, die plötzlich in einem Satzzeichen eigentlich zu Ende gehen. Und man hat das Gefühl, ah, okay, jetzt ist das Ding fertig. Und das ist schon einmal es gibt ein Lied, das ich dann immer in dem Moment spiele. Es ist jetzt 3-mal schon der Fall gewesen, es ist nicht so oft, aber trotzdem ist es eine Art Ritual für mich geworden. Und das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Momente, weil dann auch eine große Last von den Schultern fällt. Man weiß natürlich, es kommt jetzt die Überarbeitung und all das und wahrscheinlich verschwinden 100 Seiten, wie in dem Fall auch. Aber trotzdem, es ist so ein erstes Abgeschlossenhaben von etwas, was einen 2 Jahre lang wirklich fast jeden Tag beschäftigt hat. Und ich glaube, das ist ganz egal, ob man jetzt einen Tisch baut oder eben ein Buch schreibt. Der letzte Punkt in dem Fall ist wirklich wichtig. Und dann gibt es aber natürlich auch den Moment, wenn der Verlag sagt, jetzt sind wir auch zufrieden, jetzt ist das Lektorat abgeschlossen, jetzt kann das in Druck. Und das ist auch ein magischer Wort, weil dann weiß ich, oh, jetzt muss ich auch nichts mehr tun. Jetzt bin ich wirklich, wirklich fertig. Jetzt muss ich nicht mal kürzen und muss mich mit Lektoren nicht plagen. Und eigentlich noch wichtiger als das Erscheinungstermin ist eben das, was bei mir vor 2 Wochen stattgefunden hat. Das Buch ist in einem Päckchen. Ich gehe zum Briefkasten und mache, ja, ohne zu wissen, was dann auf mich zukommt, diesen Briefkasten auf und da ist mein Buch drin. Das ist eine kindische Freude bei mir. Ich freue mich dann wirklich, als wäre das was weiß ich was jetzt. Irgendwie so eine Art von, ja, Erfolg in dem Moment. Ganz egal, was jetzt über die Qualität des Buches zu sagen ist. Das ist der dritte Moment in dieser Reihe von Enthusiasmen, den ich wirklich sehr wichtig finde.
Jetzt bin ich natürlich total neugierig, ne? Welches Lied singen Sie denn dann?
Es ist ein Lied von einer amerikanischen Band, die heißen The Decemberists. Und das Lied heißt Engine Driver. Und es gibt eine Zeile drin, die mich wahnsinnig rührt. Also er singt davon, was er einer Frau gerne sagen würde, wenn er ein Romanautor wäre. Er würde für sie Bücher schreiben, nur für sie, immer nur für sie. Sie ist unerreichbar, aber er hat in diesem Lied eine Vorstellung, wenn er für sie schreiben würde, dann könnte er sie irgendwie zumindest ein bisschen näher an sich haben. Und es gibt eine Zeile darin, die ist eigentlich total banal, die heißt einfach, I'm a writer, writer of fictions. Und jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich, das bin ja ich. Ja, I'm a writer, writer of fiction. Das ist eigentlich überhaupt keine, das ist wirklich eine banale Aussage. Ich bin ein Autor, der Fiktion schreibt. Das habe ich auch dieses Mal aber so sehr bewusst gemacht, Punkt gesetzt und dann das Lied angespielt, das Lied angehört und dann bin ich mit meinem Sohn rausgegangen. Da war es auch schon wieder vorbei.
Ich finde, wir hören einfach mal rein.
I am the heart that you call home.
NDR Kultur Klassik à la carte mit dem Schriftsteller Sascha Stanišić, dessen Erzählband Fallensteller heute erscheint. Und auch dessen Fertigstellung hat er mit der Musik gefeiert, die wir gerade gehört haben. Sascha Stanišić, Sie sind ja bekannt geworden mit zwei hochgelobten Romanen. Einmal Wie der Soldat das Grammophon repariert, in dem Sie ja viel eigene Familiengeschichte auch verarbeiten. Ich glaube, das kann man so sagen, auch wenn es ja jetzt nicht pur autobiografisch ist, also sprich die Flucht aus Bosnien mit ihren Eltern als 14-Jähriger danach erschienen. Dafür gab es dann auch ja den Preis der Leipziger Buchmesse, unter anderem Vor dem Fest. Ganz andere Geschichte, da sind wir in einem Dorf in der Uckermark und ja, erfahren aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, was in diesem Dorf so los ist in einer ganz bestimmten Nacht. Und jetzt also Erzählungen. Das begleitet Sie ja schon länger, das Schreiben von Erzählungen. Das ist jetzt aber der erste Band, der erschienen ist. Was ist das Besondere an Erzählungen, so als Genre jetzt für Sie?
Das begleitet mich tatsächlich schon länger. Man könnte schon sagen, dass ich mit Erzählungen überhaupt begonnen habe. Ich glaube, als 12-Jähriger waren das 6-7-seitige Texte in den Terminkalendern von meinem Vater, die schon diese mir wichtige Eigenschaft von Erzählungen haben, dass sie nicht sich unbedingt in viele Welten auf einmal einlassen, sondern eine kleine Welt behandeln. Und das war meistens damals noch Schule und Probleme in der Schule, die erste kleine Liebesgeschichte. Und ich finde das Schreiben von Erzählungen wesentlich einfacher für mich. Es geht mir leichter und schneller von der Hand als diese großen, langen Stoffe. Und das merkt man den langen und großen Stoffen sogar auch an, dass beide Bücher, sowohl Wie der Soldat das Grammophon repariert als auch Vor dem Fest, im Grunde zusammengebaut sind aus kleinen Geschichten, die man durchaus auch heraustrennen könnte aus dem großen Ganzen und stehen lassen könnte als einzelne eben, einzelne Welten, die nur eine Figur oder nur ein Problem behandeln. Das heißt, das Schreiben von Erzählungen ist sogar in die Romane eingegangen und setzt sich dort fort auf einer mehrstöckigen, in einem mehrstöckigen Gebäude, während sie hier tatsächlich nur für sich stehen. Und es ist noch eine andere Sache, die mir zusagt. Es zwingt mich dazu, etwas präziser zu sein. Ich habe nicht so viel Platz wie bei einem Roman, wo ich jeder Assoziation folgen kann und jedem Einfall auch noch Raum bieten kann. Und bei den Erzählungen hat man nur einen begrenzten Raum, auf dem man dribbeln kann, also auf dem man sich irgendwie spielend bewegen kann. Und auch da sind bei mir auch zwei längere dabei, die schon fast Novellenzüge haben.
Das heißt, auch wollte da ich gerade sagen, genau. Weil Sie nehmen das Spiel nicht ganz ernst. Genau. Es gibt einzelne Personen, die treffen wir immer wieder und das auch nicht am Stück. Dann ist nochmal wieder eine Erzählung dazwischen geschoben, sodass ich mich gefragt habe, wollte er da eigentlich mehr und hat dann doch in Anführungszeichen einen Erzählungsreigen daraus gemacht?
Ja, es ist eher ein Scheitern des eigenen Vorhabens, das ich gerade beschrieben habe. Der Versuch, auf einem kleinen Raum sich zu bewegen, der dann aber doch trotzdem wegen eines Einfalls, der mir dann doch gut genug vorkommt, um ihm zu folgen, dazu führt, dass wir, glaube ich, zwei Erzählungen über 50 Seiten haben und eine sogar, die knapp an die 100 Seiten reicht. Aber das lasse ich auch zu, das ist für mich immer noch kein Romanstoff gewesen, das ich irgendwie jetzt aufheben wollte für später, für eine eigene Veröffentlichung. Und diese Trennung, die Sie angesprochen haben, die folgt natürlich auch einer Dramaturgie im Buch. Ich wollte unbedingt, dass manche Geschichten beieinander sind, weil sie thematisch auch ein wenig mehr miteinander zu tun haben und andere eben auseinandergenommen worden sind. Und deswegen habe ich versucht, eben auch einzelne, eigentlich zusammengehörige Motive und Erzählungen zu trennen durch andere, um da so eine gewisse Dramaturgie auch zu schaffen innerhalb des Bandes.
Oberbegriff ist ja Fallensteller, wobei es jetzt natürlich nicht in jeder Geschichte um jemanden geht, der jemandem eine Falle stellt. So jemanden gibt es auch. Das ist auch ein bisschen längerer Erzählreigen. War das von Anfang an klar, dass Sie diesen Oberbegriff haben würden für die Geschichten? Also war das so eine Art roter Faden, den Sie sich selber vorgenommen haben oder hat sich das erst hinterher so gefügt?
Es ist sehr schwer für mich gewesen, diesen Band, der aus einer sehr mannigfaltigen Weltbeschreibung besteht, aus neun sehr verschiedenen Erzählungen besteht, einen Titel zu geben. Also es ist mir kaum gelungen, ein zusammenhängendes Merkmal zu finden. Und das ist bei einem Roman natürlich viel leichter, weil dann haben wir eben diese Einheiten der Zeit oder der Handlung. Also am Ende konnte ich mich gar nicht richtig mit mir selber verständigen, was hier der gemeinsame Nenner dieser Erzählungen ist, sondern ich habe dann die Figur, die für mich am wichtigsten war, herausgenommen und ihr diesen Platz als Titel gegeben. Nicht alle Erzählungen haben mit Fallen zu tun, nicht alle Erzählungen haben mit jemanden locken oder Tieren zu tun oder überhaupt mit dieser Tätigkeit des Fallenstellens. Aber es gibt durchaus einige dabei, die zumindest diesem Motiv folgen. Und doch weiß ich ganz genau, dass dieser Titel nicht alle Erzählungen so unter sich vereinen kann.
Wie begegnen Ihnen die Menschen, die wir als Leser dann wieder in diesen Erzählungen treffen? Also zum Beispiel, jetzt mal einfach die erste Geschichte rausgegriffen, da geht es um einen Mann, der eigentlich sein Leben lang davon geträumt hat, Zauberer zu sein. Und dann mit fast, ich glaube Mitte 70, zum ersten Mal da vorne steht und zaubern möchte. Dann gibt es einen Russen, der eine furiose Billardpartie spielt. Zwei Freunde, die kreuz und quer durch Europa reisen. Und dann noch einen Juristen, Georg Horvath, der sich im Dschungel verliert. Wie treffen Sie die?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß es nicht. In all den Geschichten, wenn Sie es so beschreiben, lese ich mich oder höre ich mich und meine eigenen Abenteuer der letzten Jahre. Ich müsste wirklich jede einzelne so ein wenig aufdröseln, vielleicht in kurzen Begriffen. Vor einigen Monaten ist in Hamburg ein Zauberer aufgetreten, Hans Glock, ein Holländer. Und ich war noch nie in meinem Leben bei einer Zaubershow. Und eine Vorliebe für alte Männer bei mir, die ich aufgrund der, nicht der Frage, was haben wir schon erlebt, sondern was möchten wir noch erleben, sehr gerne interviewe, mit denen gerne Zeit verbringe, weil ich immer wissen will, was kommt denn noch, was ist denn noch interessant für euch jetzt in diesem hohen Alter. Diese Figur hatte ich schon im Kopf und dann diesen Zauberer, wollte unbedingt mal eine Zaubershow besuchen. Und das hat sich dann eben zu dieser Geschichte formiert, dass ich einem alten Mann, der noch nie gezaubert hat, aber ein ganzes Leben lang ein Hobby sich aus dem Zauber, aus der Magie gemacht hat, mal zu einer eigenen Zaubershow verholfen habe. Und ich fand auch diese Begegnung mit Hans Glock, ich hatte so ein VIP-Ticket mir sogar geleistet und das bedeutet, dass ich in der zweiten Reihe saß und ich wurde sogar auf die Bühne geholt, um eine Zwangsjacke auszuprobieren, was ich total grandios finde.
Und hat das?
Ja, ich war wirklich auf der Bühne und musste checken, ob diese Jacke tatsächlich auch hält, was sie verspricht und all das. Er hat sich dann später mit dieser Jacke an einen Seil binden lassen und unter ihm wartete also eine Vorrichtung aus Klingen und Schwertern und was weiß ich was. Gleichzeitig brannte dieses Seil und also es bedeutete, wenn er sich nicht befreit aus der Zwangsjacke, fällt er hinunter, das Seil platzt und er ist dann tot. Natürlich ist das nicht dazu gekommen. Aber ich durfte die Zwangsjacke eben probieren, ob da nicht versteckte kleine Fächer sind oder ein Messer oder was auch immer. Ja.
Sie haben nichts gefunden.
Ich habe nichts gefunden, aber ich habe später erfahren, wie der Trick funktioniert. Das darf ich natürlich jetzt nicht erfahren, aber wie auch immer. Ich wollte die Einsamkeit eines alten Mannes beschreiben, der ein ganzes Leben lang mit seiner Familie nicht zurechtkommt. Ich wollte ihm einmal eine Chance geben, auf der Bühne zu stehen und etwas zu machen, was er wirklich leidenschaftlich gerne macht. Und das gelingt ihm nicht ganz. Und dazu kam ich jetzt zu diesem Besuch bei Hans Glock. Die Show war wirklich toll. Oder eben die Reise durch Brasilien. Ich war einmal 3 Tage in Brasilien und habe eine 4-stündige Reise mit einem Fahrer gehabt, wir hatten keine gemeinsame Sprache. Er sprach kein Englisch, ich spreche kein Portugiesisch und wir hatten uns einfach 4 Stunden lang nichts sagen können. Ich habe mir einfach diesen ganzen Film, was, wenn er mich woanders hinbringt? Und plötzlich fand ich die Vorstellung, dass er das wirklich tut, sehr befreiend. Und daraus entstand eben die Figur von dem Justiziar. Und so geht es immer weiter. Also es sind meistens Begegnungen, die mir wichtig waren auf meinen Reisen oder eben hier in Hamburg. Ich habe eine bestimmte Idee im Kopf, eine Form im Kopf und der gebe ich dann die Stimme auf Papier.
Wir reisen jetzt mal musikalisch, nicht nach Brasilien, aber immerhin nach Südamerika. Duerme Negrito, ein argentinisches Volkslied, hier gesungen von dem Countertenor Philippe Jaroussky, begleitet von dem Ensemble La Peggiata unter Christina Pluha. Sascha Stanišić, es ist ja gerade schon deutlich geworden, wie eng die Geschichten, die Sie erzählen, eigentlich mit dem persönlichen Erleben zusammenhängen. Also Sie sind selbst in Brasilien gewesen und haben sich unsicher gefühlt in einem Taxi offensichtlich und haben daraus eine Geschichte gemacht über einen Justiziar, der in Brasilien landet und quasi von dem falschen Fahrer am Flughafen abgeholt wird oder vielleicht sogar halb bewusst, unbewusst in das falsche Taxi steigt. Das wird ja offen gelassen. Es gibt auch noch andere Reisegeschichten in dem Buch. Haben die alle immer so einen persönlichen Anknüpfungspunkt? Und kann man dann weiterfolgend auch sagen, Reisen hat ganz viel zu tun mit Schreiben bei Ihnen?
Ja, tatsächlich diejenigen, die auf Reisen spielen, also auch Mo und ich, diese beiden Hallodris, die durch Europa kreuz und quer reisen, auch das lehnt sehr stark an meine Reisen an. Während die anderen, die statischer sind, also wir haben eine Geschichte, die nur in einem Billardsalon spielt, eine vollkommen erfundene Welt ist. Ich war weder Spieler, noch kenne ich solche Milieus, in denen ums Geld gespielt wird. Das habe ich mir angelesen. Also das heißt, es variiert, aber tatsächlich sind diejenigen Geschichten, die auf Reisen sind, und auf Reisen schreibe ich oft, um eben Reisestrecken zu überbrücken, haben oft auch mit mir selbst zu tun. Während die statischen, in dem Fall auch der Zauberer, den habe ich ja auch nur indirekt begegnet, die haben weniger mit meiner Person und meinem Befinden zu tun.
Ich möchte fast behaupten, das merkt man beim Lesen.
Ja.
Wissen Sie dann schon in dem Moment, wo Sie in Brasilien sind, wo Sie möglicherweise, wie eben Mo und der Ich-Erzähler, sein Freund, in Stockholm unterwegs sind, dass Sie darüber schreiben werden? Tun Sie das dann auch schon in dem Augenblick?
Das wäre wirklich ein großes Geschenk, wenn das so wäre, weil dann könnte ich meine Geschichten in den Augenblicken, in denen ich sie erlebe, schon speichern als verwertbare Augenblicke fürs Schreiben. Das ist nicht so. Es ist eher so, dass ich im Nachhinein, manchmal sogar Monate oder sogar manchmal Jahre später, mir klar werde, dass ich etwas erlebt habe, was mich nicht verlässt und das irgendwie raus will noch einmal. Also jetzt als Output sich auch noch einmal vervielfältigen möchte und einen Leser sucht. Und das passiert mir aber selten in dem Moment. Also ich denke so gut wie nie, oh, das wird aber eine tolle Geschichte. Das wäre aber wirklich sehr schön, weil ich dann auf Reisen so einen Moment hätte, einen beruflichen Moment, dass ich dann das Gefühl hätte, das kann ich jetzt wirklich gut verwerten. Aber es ist auch gut so, weil ich dann vielleicht dadurch die wichtigen von unwichtigen Dingen trennen kann und merke, ah, das lohnt sich jetzt auch nicht zu erzählen, das kann ich ja später.
Und was schreiben Sie dann, wenn Sie unterwegs sind? Weil da werden Sie ja auch irgendwelche Notizen machen,
oder? Ich mache es seit Jahren eigentlich eine Art literarisches Tagebuch, in dem ich versuche, nicht am Ende des Tages den Tag selbst zu beschreiben, sondern einfach die Tage der letzten Wochen zum Beispiel in kleinen Anekdoten, Aphorismen, Wortspielübungen zu begleiten, nachträglich. Oder ich habe Auftragsarbeiten. Das ist ja oft auch der Fall, dass ich etwas mitnehme aus Deutschland als Auftragsarbeit, das ich dann auf der Reise erledige. Und oft sind es auch Momente, die tatsächlich etwas zu tun haben mit meinen Eindrücken vor Ort, also Notizen, die ich festhalten möchte, falls dann eben später der Eindruck entsteht, daraus könntest du etwas machen. Also auch das, also Momentaufnahmen, Beobachtungen von Menschen, Gespräche, die ich wertvoll, erwähnenswert finde, die halte ich dann auch unmittelbar, also beim nächsten Schritt der Reise zum Beispiel auch auf Papier.
Sie haben gerade gesagt, Sie merken dann irgendwann, da ist etwas, darüber möchte ich noch mehr erzählen. In der Danksagung zu diesem Erzählband am Ende bedanken Sie sich bei verschiedenen Menschen fürs Entfesseln und Bändigen der Geschichten. Ja. Also das klang jetzt für mich so ein bisschen so, als seien auch andere Menschen daran beteiligt, diese Geschichten aus Ihnen quasi wieder rauszuholen.
Ja, in beide Richtungen. Ich neige dazu, mehr zu erzählen, als notwendig ist. Und da brauche ich Leser, die mich begleiten im Schreibprozess, die mir sagen, Sascha, jetzt das ist jetzt aber wirklich eine Ausschweifung, die sich nicht lohnt. Das meine ich mit dem Bändigen, dass nicht wirklich jeder Gedanke es verdient, dass man ihm bis zum Ende des Gedankens folgt. Aber auch das Entfesseln. Sehr viele von diesen Geschichten sind entstanden, weil mir jemand im Gespräch gesagt hat, Mensch, das ist ja toll, erzähl doch mal. Also das Interesse, das erste Interesse, vielleicht merkt man im Gespräch 1:1, ja, hör mal zu, in Brasilien, der Typ, wir sprachen nicht mal die gemeinsame Sprache, plötzlich waren wir im Urwald, der blieb stehen, ging raus, ich wusste gar nicht, kommt er jetzt nochmal zurück. Und dann merkt man ja auch schon in der Aufmerksamkeit des Gegenübers, dass da eine Geschichte gerade entsteht. Und deswegen auch das Entfesseln hat durchaus mit einem Zwiegespräch zu tun, dass nicht alles in mir nur brodelt, sondern ich brauche schon dann auch Gesprächspartner, die mir sagen, okay, das ist wirklich spannend, erzähl doch mal, also mach doch mal was daraus. Ja, und deswegen Entfesseln und aber genauso wichtig ist eben das Verhindern von zu viel Entfesseln.
Würden Sie sagen, Sie sind ein uneitler Autor?
Nee, also wenn ich was gut gemacht habe, dann weiß ich, dass ich es gut gemacht habe. Also ich glaube, das gehört zur Eitelkeit dazu, auch zu sagen, ich bin zufrieden damit. Und das kann mir dann auch keiner dann nehmen, wenn ich dann weiß, okay, das ist dir gelungen. Na, ob es jetzt ein Absatz ist oder ob ich es geschafft habe, wirklich eine Figur durchzuziehen über 20 Seiten und zu sagen, okay, das ist eine Geschichte, die hat sich wirklich gelohnt. Dann nehme ich das auch an und dann erwarte ich auch so ein bisschen, dass man mich komplimentiert, dass man sagt, okay, hey, du, das war jetzt echt gut. Aber genauso bin ich auch bereit, Kritik anzunehmen und das kommt ja sehr oft. Tut weh, klar, aber verletzt mich nicht in meiner, also eher denke ich dann, das hättest du tatsächlich besser machen können. Wär dir das eingefallen? Und ich kann, glaube ich, mit beiden gut umgehen. Also ich kann eine gesunde Spur von Selbstbewusstsein auch durchaus an den Tag bringen, aber ich kann auch einstecken. Aber ich liebe es zum Beispiel, auf der Bühne zu stehen. Und das ist auch ein Zeichen von Eitelkeit, glaube ich, dass man sich selber gerne vorlesen hört. Dass man selber gerne diese Geschichten unmittelbar mit dem Lachen belohnt bekommt. Also das sind Momente, wo ich denke, ah, das funktioniert, toll gemacht. So. Und das finde ich in Ordnung. Ja.
Der Schriftsteller Sascha Stanišić ist zu Gast bei NDR Kultur Klassik à la carte. Wir haben ja gerade schon gehört, Sie schreiben auf Reisen, aber das ist noch nicht das, was dann später natürlich mal zu lesen sein wird. Das heißt, die Geschichten entstehen oft viele Jahre später. Ich habe irgendwo jetzt auch bei der Vorbereitung gelesen, dass Sie gesagt haben, ich habe ständig die unglaublichsten Ideen. Ist das dann etwas, was noch ergänzend dazukommt zu Eindrücken, also dass Sie ein enorm fantasiebegabter Mensch sind, der eigentlich tagtäglich unglaubliche Ideen hat, die dann auch notiert werden und später dazukommen?
Ja, es ist eine, wir haben sogar eine gewisse Richtung, das ist die Richtung, was wäre wenn? Und oft ist ja eine Reise etwas, was sehr viel aus Leerlauf besteht, aus Warten auf Maschinen, auf Reisetransportmittel, aus Gespräch mit fremden Leuten, in denen sich nicht sehr viel, es wiederholt sich auch oft sehr viel und man ist dann doch mehr auf der Reise mit anderen Dingen, pragmatischen Dingen beschäftigt, als mit solchen Ideen, was jetzt passieren könnte. Aber ich habe mir die Angewohnheit eben angewohnt, das nicht anzunehmen. So. Diese Langeweile auch, die natürlich bei jeder Reise, ob man es zugibt oder nicht, immer entsteht, die nicht zuzulassen. Und das versuche ich, indem ich eben dieses Spiel mache. Was wäre, wenn in diesem Moment des Erlebens etwas Unvorhersehbares passieren würde, etwas Groteskes, etwas Übertriebenes, etwas, was aus einer normalen Situation, die wir alle als Reisende kennen, eine erzählenswerte, absurde, komische Situation machen würde. Und das ist ein Spiel.
Und die Komik ist dabei, entschuldige, ja? Wenn ich jetzt unterbreche, die Komik ist dabei offensichtlich ein ganz wichtiger Moment.
Nicht in dem Moment, also spontan würde es mir auch, glaube ich, nicht gelingen, selber komisch zu sein in der Situation, aber später in der Bearbeitung dessen, falls es zu einer Idee kommt, dann ja, dann auf jeden Fall. Ich bin gerne unterhalten und unterhalte auch gerne. Das heißt, ich suche schon nach Momenten der Verunsicherung, weil daraus entsteht sehr viel an Komik, so wie ich sie gut finde. Und diese Ideen, die führen zumindest, wenn nicht zu Geschichten später, dann zumindest für Abwechslung an diesem Moment, eine private, kleines Rollenspiel mit mir selbst. Was wäre, wenn in dieser Situation Folgendes passieren würde? Was würdest du machen? Wie würdest du dich verhalten? Was würdest du sagen? Und ich neige dazu, das zu übersteigern. Also das sind keine normalen Verläufe mehr, sondern es geschieht etwas, was Goethe eine unerhörte Begebenheit nennen würde. Also es geschieht etwas, was man wirklich, wirklich radikal den Moment verändert. So. Und das sind, glaube ich, auch gute Ausgangspunkte für Geschichten später. Wenn sich manche festsetzen und denkt, man spielt dieses Szenario durch, was wäre, wenn hier neben mir Stefan Effenberg sitzen würde? Das ist ein Text, an dem ich gerade arbeite. Ich bin in Paderborn auf dem kleinen Flughafen Paderborn-Lippe, habe meinen Flug verpasst, muss eine ganze Nacht in einem Hotel verbringen, ernähre mich von Erdnüssen, gehe in den nächsten Tagen wieder hin, schlafe wieder ein und verpasse wieder den Flug. Und in dem Moment setze ich Stefan Effenberg neben mir und er liest das Feuilleton von der FAZ. Und das ist ein wunderbares Spiel. Genau, sehen Sie, also Sie lachen schon, das ist toll. Und wir beginnen
ein Gespräch. Wann dürfen wir die Geschichte lesen?
Ja, selbstverständlich. Die entsteht gerade, während wir sprechen.
Das hat ja schon ganz früh angefangen. Ja. Sie haben vorhin gesagt, die ersten Eintragungen haben Sie in den Terminkalender Ihres Vaters gemacht. Da waren Sie 10, 11, 12 Jahre alt. Das war dann ja logischerweise noch auf Bosnisch. Mhm. Jetzt schreiben Sie ja schon ganz lange auf Deutsch. Wir alle kennen Sie ja auch wirklich nur als deutschen Autor. Glauben Sie trotzdem, dass so eine Art Stil oder Ton Ihnen geblieben ist aus der ja nun doch Muttersprache, der sich dann auch im Deutschen niederschlägt?
Ja, aber wissen Sie was, das ist, ich glaube inzwischen, also einmal ist es die Synonymfunktion von Word. Die ist ja wunderbar. Wenn ich da ein Wort nicht richtig passend für eine bestimmte Stelle finde, dann bemühe ich diese Synonymfunktion von Word und die spuckt manchmal wunderbare, ähnliche, also synonymartige Wörter heraus und das führt zu einer Fremdheit der Sätze, die mir dann sehr oft als, ach, das haben Sie sicher aus dem Bosnischen mitgenommen. Das stimmt natürlich nicht, das ist nur die Synonymfunktion von Word. Aber Spaß beiseite, ich glaube nicht, dass davon viel geblieben ist, weil ich ja während des Schreibens schon auch eigentlich nur und ausschließlich auf Deutsch denke und diese Sätze, die aufs Papier kommen, im Kopf auch auf Deutsch formuliere und die dann auch so zu Papier bringen. Es wäre anders, glaube ich, wenn ich beides bemühen würde, wenn ich über den Text, den ich gerade schreibe, auf Bosnisch nachdenken würde und dann schauen würde, was das Deutsche daraus macht, aus diesen Gedanken. Dann würde sich sicher etwas abfärben und etwas übertragen lassen, aber das mache ich nicht. Das habe ich aber immerhin noch im ersten Roman gemacht, in meinem eben autobiografischen Roman. Und da fand ich dieses Verfahren notwendig und logisch, weil die Figuren im Buch ja auch alle Bosnisch reden. Das heißt, ich habe versucht, die Eigenarten der Sprache, des Erzählens, ihnen mitzugeben im Deutschen, so weit es ging. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Am Anfang des Buches heißt es an einer Stelle: taub wie eine Kanone. Macht ja Sinn. Eine Kanone ist sehr laut und wird irgendwann taub. Das ist bei uns aber eine feststehende Redewendung. Wir sagen Glufko top, und ich fand das wunderbar. Das kann man durchaus in das Deutsche übernehmen. Man bereichert gleichzeitig größenwahnsinnig die deutsche Sprache, weil man eine neue Redewendung geschaffen hatte. Und man hat den Figuren ihre Authentizität belassen, indem man eine Redewendung übertragen hat. Also das passierte schon, aber eben nur im ersten Roman, wo es logisch und notwendig war.
Ach so, weil ich habe jetzt hier in diesen Erzählungen auch so schöne Sachen gefunden, wie Mutter winkt zum Abschied, ihre Hand sieht glücklich aus. Oder der Häppchenkäse hat Mo und mich nicht kennenlernen dürfen. Also das ist...
Das ist rein Genie. Das ist tatsächlich ist es so, dass ich wirklich über solche Dinge, also Sie haben jetzt zwei Sätze, die ich wirklich selber auch gut finde. Ich denke darüber ganz, ganz normal, was gibt die Sprache her, was kann ich denn mit der, wie kann ich denn die Mutter beschreiben, die glücklich darüber ist, dass der Sohn sie für ein paar Tage verlässt. Ah, ihre Hand sieht glücklich aus, während sie winkt. Als Bild kann man sich das sofort vorstellen, sie winkt ein bisschen enthusiastischer als sie ist und will ja ganz schnell zu den Freundinnen und sich treffen oder was auch immer machen. Das heißt, es ist wirklich nur reine Spracharbeit im Deutschen. Das hat mit der Muttersprache, mit meiner Muttersprache nichts zu tun.
Das heißt, das wären dann vielleicht Sätze, die es verdienten, in den Satz Himmel zu kommen, weil das finde ich auch sehr schön. Sie schreiben in einer der Geschichten, die auch einfach einen tollen Titel hat, die immens schönen, tragischen, blöden, glückseligen deutschen Flüsse. Also das... Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Und da heißt es, als ich etwa 7 oder 10 oder 5 war, habe ich geglaubt, es gäbe einen Ort, an den all unsere Sätze fliegen, nachdem sie ausgesprochen wurden. Stirbt man, kommt man dahin und kann allen Gesprächen zuhören, die seit Anbeginn des Mundes geführt wurden. Das ist einerseits ein wunderschönes Bild und andererseits muss es ein wahnwitziges Chaos natürlich sein. Ist das so eine Idee, die Sie tatsächlich schon lange?
Ja, das hatte ich als Kind selbst. Ich hatte zwei Sachen, über die ich nachgedacht habe. Einmal waren das die Umarmungen. Ich habe mir vorgestellt, dass man sehr viele Umarmungen verpasst. Ich mochte Umarmungen. Ich war ein Kind, das gerne umarmt. Ich habe mir dann vorgestellt, wo sind die denn? Die landen halt irgendwo und wenn man stirbt, kommt man dahin und kann sich nachträglich umarmen lassen. Das war das eine. Und das zweite waren die Sätze, weil ich immer davon ausgegangen bin, mein Gott, man hört ja so viel, aber so viel auch nicht. Irgendwo müssen die ja hinkommen. Ja, die kommen sicher in so eine Art Sätzehimmel, das haben sie ganz schön gesagt. Und da warten sie halt auf einen. Wenn man stirbt, dann kann man sich hinsetzen und sich dann die Oma, was sie mal gesagt hat, wenn man nicht da war, anhören oder eine Opa und so weiter. Und das fand ich eine schöne Vorstellung. Und irgendwie war das Bild, ist mit mir erwachsen geworden und ich dachte, das muss ich irgendwann einer Figur von mir geben. Und jetzt habe ich eine gefunden und der habe ich das gegeben und das, ja, jetzt ist es da.
Sie haben ein kleines Kind? Ist es ein Sohn?
Ein Sohn, ja, Nikolai.
Der spricht wahrscheinlich noch nicht.
Der spricht ein bisschen, ja.
Wie werden Sie mit diesen Sätzen umgehen?
Ich habe einen Twitter-Account für ihn angelegt. Der ist gesperrt, man darf da nicht lesen. Ich habe ihn 10 Tage vor seiner Geburt angelegt und das hat jetzt schon über 500 Einträge. Und das besteht aus Beobachtungen seines Wachwerden und Erwachsenwerden und zur Sprache kommen, die ich ihm irgendwann später, wenn er so weit ist, dass er Internet benutzen darf, übergeben werde. Ich werde ihm einfach schenken, diesen Account. Der wird es fürchterlich finden und es wird ihm hochpeinlich sein. Und darauf freue ich mich sehr. Und da beginne ich jetzt auch langsam die ersten Worte und Satzversuche. Gestern hat er zum ersten Mal ein dreisilbiges Wort gebraucht. Das war Opala. Was ist hier runtergefallen? Da habe ich gesagt Opala. Da hat er gesagt Opala. Das halte ich schon alles fest. Und das finde ich wahnsinnig schön. Ich freue mich so unfassbar auf seine Irrationalität, auf seine Sprachexperimente. Der wird ja sehr viel ausprobieren. Zweisprachig wächst er auf. Das wird ein Chaos geben und ich liebe solche Momente des Chaos in der Sprache. Also ich werde das alles festhalten und sicher auch etwas daraus machen. Das können wir jetzt in 6 Jahren vielleicht uns nochmal treffen und darüber sprechen. Aber es ist eher für ihn. Also ich möchte gerne, dass sehr seine Sprache zur Sprache kommt, seine Sprachwerdung irgendwann in vielen, vielen Jahren, wenn er das vielleicht auch schätzen weiß, ja, mitbekommt.
NDR Kultur Klassik à la carte mit dem Schriftsteller Sascha Stanišić. Geschichten über den Sohn, das haben wir gerade schon gehört, die werden wir erst in ein paar Jahren lesen können. Ich würde jetzt gerne nochmal zu sprechen kommen auf die ein oder andere Geschichte in dem aktuellen Band Fallensteller. Und zwar geht es da um die beiden Jungs, Mo und den Ich-Erzähler, seinen Freund, die in Stockholm unterwegs sind und da eine Vernissage besuchen in einer Galerie und da ein Bild klauen. Und zwar von einer syrischen Künstlerin, einer Surrealistin. Auf diesem Bild sind, Zitat, zwischen Ruinen spielende Flugmarschkörper in Kinderkleidung zu sehen. Und das Bild wird eben auf dieser Vernissage auch präsentiert. Der Ehemann der Künstlerin ist zu Gast im Rollstuhl. Also hat einen Bombenangriff in Aleppo offensichtlich nur knapp überlebt. Wenn man diese Geschichte so liest, hat man zuerst das Gefühl, da möchte jemand versuchen, aus einer tragischen Geschichte Kapital zu schlagen. Aber das ist es ja sicher nicht nur. Wie ist die zu Ihnen gekommen?
Auch aus seinem Scheitern heraus. Er sollte unbedingt auch von meinem eigenen Schicksal als Geflüchteter bis hin zu den Geschichten, die wir heute in Europa nach wie vor haben und die eigentlich das alltägliche Geschehen in der Politik, aber auch in der Gesellschaft bestimmen. Er sollte unbedingt eine Geschichte davon handeln, dass. Und ich fand keinen Zugang dazu. Ich fand keine einzelne Kette von Motiven oder eine Figur, die das für mich genügend und in allen Facetten, die mir auch wichtig sind bei dem Thema, der das erzählt hätte. So, deswegen habe ich es folgendermaßen gemacht. Ich habe in verschiedensten Geschichten, nicht nur in dieser, die Sie genannt haben, Themen auf kleinstem Raum untergebracht, die mir wichtig vorkamen. Das Handeln, politisch aktives Handeln, gesellschaftlich aktives Handeln, aber auch die Ablehnung, die Feigheit auf der anderen Seite, sich auseinanderzusetzen mit einzelnen Schicksalen und das, was ich ja selber erlebt habe damals als Flüchtling in Deutschland, auch einzelne Figuren übergeben. Und in dem Fall, bei Mo und ich, handelt es sich um zwei Figuren, die helfen wollen, in dem Fall dieser Künstlerin, aber nicht genau wissen, wie sie das tun sollen. Und das ist ein Thema, das ich sehr oft in meinem Freundeskreis und in Gesprächen heraushöre. Wir würden gerne, aber wir wissen nicht, wie. Deswegen spenden wir. Wunderbar, kann man machen. Das ist doch toll. Andere gehen und helfen vor Ort, indem sie Sachen verteilen. In Hamburg habe ich es selber mitgemacht. Also es gibt verschiedene Wege. Die beiden sind aber so unfähig, sich selbst vorzustellen in einer Helferrolle, dass sie bereit sind, das Radikalstmögliche zu machen. Sie werden kriminell. Sie unternehmen etwas gegen das Gesetz. Sie klauen dieses Gemälde, weil sie nämlich der Meinung sind, die Künstlerin, diese syrische Künstlerin, verkauft es für viel zu wenig Geld. Obwohl sie das Gemälde selber gar nicht so gut finden, wollen sie gerne das klauen, damit sie es für mehr Geld verkaufen werden. Und das Geld wollen sie ihr aber dann wiederum geben. Also es ist ein seltsames Gedankenspiel bei den beiden, das so ein bisschen etwas Zwanghaftes tun. Wir wollen helfen. Wir wollen helfen, ganz egal wie. Wir wollen das jetzt machen. Und die nehmen dieses Bild auf ihre Reise mit.
Es gibt ja auch Autoren, Ihre Kollegin Nino Haratischvili zum Beispiel, die auch als Jugendliche nach Deutschland gekommen ist, die dann sagt, sie hat gar keine Lust, ständig auf das Thema Flüchtlinge angesprochen zu werden oder darüber schreiben zu sollen. Das ist bei Ihnen dann offensichtlich ein bisschen anders?
Ich würde mich wahnsinnig gerne äußern, wenn ich tatsächlich den sprachlichen und inhaltlichen Zugang zum Äußern finden würde. Wenn ich meine Gedanken so konzentriert fassen könnte, dass ich das Gefühl habe, diese Aussage, dieser Text, dieses Essay, diese Erzählung bringt wirklich was, dann würde ich es auch viel mehr machen. Also es ist bei mir eher die Angst oder vielleicht das Unvermögen, neben dem mich sehr emotional bewegenden Inhalten mich klar zu äußern. Das kriege ich nicht so gut hin. Ich würde, glaube ich, viel mehr tun. Und ich werde ständig auch danach gefragt, klar, man hat diese Geschichte, die schleppt man mit sich, man ist selber mal Flüchtling gewesen, sagen Sie doch mal was dazu. Und das ist auch irgendwie logisch, dass man dann, obwohl man auch andererseits denkt, jemand, der neben einer Brücke geboren ist, der muss nicht unbedingt sich über Brücken auskennen. So. Aber es ist nun mal so, dass man mich fragt. Und deswegen war der einzig für mich logische Weg eben diese kleinen Portionen in meinen Geschichten, wirklich nur kleine Portionen von Themen, die mich im Zusammenhang mit den Geflüchteten, mit den Vertriebenen, mit dem Krieg in Syrien, sieht so zu produzieren und nicht eben groß angelegte Texte.
In Fürstenfelde, in dem fiktiven Dorf aus ihrem Roman vor dem Fest, sind die Flüchtlinge auch schon angekommen. Und damit sie nicht zu Hause rumhocken, hat der Geschichtsverein organisiert, dass sie also Büsche beschneiden, Wege roden. Und dann gibt es zum Abschluss noch einen Vortrag zum Thema Umgang mit Fremden im Spiegel der Jahrhunderte.
Da nehme ich natürlich beide Seiten so ein bisschen aufs Korn. Die größte Schwierigkeit meiner Familie damals, als wir nach Deutschland kamen, ist, dass meine Eltern nicht arbeiten durften. Es war ja nicht so, dass wir uns Deutschland ausgesucht haben und gesagt haben, oh, unbedingt dahin. Wir dachten ja immer, der Krieg geht ja schnell vorbei. Wir wollten ja zurück, wir wollten gar nicht hier bleiben. Und dann ist man hier und darf gar nichts. Man darf Baden-Württemberg nicht verlassen. Wir waren damals in Heidelberg. Und das Geld, was man bekommt, ist wirklich, wirklich, wirklich winzig. Man wohnt in einem Haus mit 25 anderen Leuten, drei Zimmer. Also all diese Dinge sind aber okay, weil man sicher ist. Aber dieses Warten, dieses Nichts-Unternehmen-Können und dieses ständige Gefühl, dass man eigentlich nicht willkommen ist hier und nicht sicher ist im Sinne von, es könnte ja jederzeit auch ein Vollidiot hier irgendwas ins Haus reinschmeißen und wir brennen alle ab. Und Solingen bzw. Rostock-Lichtenhagen war ja nur wenige Wochen, nachdem wir nach Deutschland gekommen sind. Die Geschichten wiederholen sich ja heute genauso. Sogar Seehofer sagt genau die gleichen Sätze, die er 92 gesagt hat. Man wird so auf sich zurückgezogen und noch die Erinnerung an das, was gerade erlebt worden ist auf der Flucht oder im Krieg, wird dadurch nur noch stärker. Und ich habe total vergessen, was die Frage war. Aber ich wollte auf irgendwas hinaus jetzt gerade.
Wir waren eigentlich gerade in Fürstenfelde.
Genau,
aber ich glaube,
ja, und genau. Und das war und dieser Geschichtsfall. Und das ist so ein Moment, da will man, man merkt das ja. Man merkt das ja von außen, wenn man mit Geflüchteten zu tun hat, dass sie sich wirklich auch langweilen, dass sie nichts machen dürfen. Und man will ihnen etwas Gutes tun, man organisiert Dinge für sie. Das gibt es auch in Hamburg, ist wunderbar. Aber an so einem Ort wie Fürstenfelde, auch da sind die Kapazitäten einfach limitiert. Man kann sich natürlich treffen, gemeinsam Kaffee trinken und dann organisiert der Geschichtsverein eben diese kleine Sitzung draußen in der Natur. Und das andere ist eben die Arbeit. Man gibt ihnen die Arbeit, man nutzt das sogar ein bisschen aus. Man sagt, oh, dieses Feld sollte mal gerodet werden. Keiner von uns wollte das gemacht haben. Wir geben es mal den Geflüchteten, die werden es schon machen. Fragwürdig, aber immer noch gibt man ihnen eine Beschäftigung. Sie können sich da beteiligen am gesellschaftlichen Leben. Die Geschichte ist tatsächlich wahr, also der Vortrag nicht, aber es gibt Flüchtlinge in der Nordwestuckermark, in Fürstenwerder, in einem Vorbilddorf für mein Fürstenfelde. Und es funktioniert wunderbar. Die haben dort Wohnungen gestellt bekommen, die Einheimischen kümmern sich wirklich rührend um sie. Es sind aber nur 5 Familien und das geht noch einigermaßen. Aber ich fand es schön, dass die Geschichte von Fürstenfelde aus vor dem Fest weitergeht und dass sogar auch dieses Thema, das mich so umtreibt, auch dort jetzt eingeschlagen ist. Und deswegen habe ich es auch reingenommen in den Text.
In der Kulturklassik à la carte mit dem Schriftsteller Sascha Stanisic, dessen Erzählband Fallensteller heute erscheint. Am 10.05. lesen Sie in Hamburg, am 18.05. in Oldenburg und am 19.05. dann in Lübeck im Günter-Grass-Haus. Das ist eine Veranstaltung, die auch von NDR Kultur präsentiert wird in der Reihe Autoren lesen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe in einer dieser Erzählungen ein schönes Schlusswort gefunden, das möchte ich hier nochmal zitieren. Wir wissen, auf so einen bist du nie vorbereitet mit seinem Gepäck voll allerlei Sprache, Mut und Zauberei. Mehr davon.
Danke sehr.
Das war Klassik à la carte. Mein Name ist Katja Weise.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.